Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 17. Januar und ich freue mich über zwei Gäste aus unserer Politikredaktion. Bei mir sind Lisa Marx und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Seid ihr schon fit heute Morgen für den Podcast?
Ja, durchaus. Es ist ja viel passiert die Woche.
Ja, das kann man wohl sagen. Das behaupten wir zwar eigentlich immer, aber es ist ja nicht ganz unbegründet, dass ihr heute hier seid. Ich hatte es auch letzte Woche schon angekündigt, dass nachdem wir in den letzten Ausgaben weniger über politische Themen direkt gesprochen haben, weil in der Energiepolitik ja auch nicht so viel los ist, begründeterweise, weil der Bundestag auf dem Weg ist, sich aufzulösen. Aber tatsächlich gab es in dieser Woche nochmal Ausschusssitzungen. Unter anderem eben der für uns relevante Energieausschuss hat gleich mehrere Themen bearbeitet und vor allem auch alles Themen, die durchaus noch gewisse Chancen haben, jetzt noch durch das Gesetzesverfahren komplett durchzulaufen. Da können wir gleich mal drauf gucken, wie wahrscheinlich das ist. Da habt ihr Stimmen und Stimmungen dazu eingeholt. Und ich mache schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was heute in der Folge kommt. Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Energiewirtschaftsgesetzesnovelle. Also da geht es um viele sehr komplizierte Sachen mit komplizierten Namen und vielen Buchstaben. Ich habe euch vor dem Podcast ja eigentlich sogar schon gewarnt. Habt ihr eine Idee, welches Gesetz die meisten Buchstaben hat?
Ich tippe mal auf das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz.
Ja, tatsächlich ist das der Renner mit 36 Buchstaben. Die anderen sind alle nicht weit davon entfernt, aber vielleicht wäre das mal irgendwie so eine Idee für die nächste Bundesregierung, irgendwie auch ein bisschen kürzere Gesetzesnamen zu finden. Wobei wir tatsächlich in der Vergangenheit ja auch Gesetze hatten, die noch viel länger waren. Da sind manchmal tatsächlich bei uns auch in unseren internen Kommunikationskanälen tauchen manchmal solche Begriffe extra auf, weil wir schon drauf gucken, die Bundesregierung mal wieder mit irgendeinem Gesetz den Vogel abgeschossen hat. Deshalb reden wir immer über Abkürzungen, also TEHG, Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, KWK-Novelle, Kraft-Wärme-Kopplung oder ENWG-Novelle, die das Energiewirtschaftsgesetz betrifft, weil ich glaube, ohne Abkürzung wird es nicht gehen. Man merkt schon, wir würden uns dauerhaft nur verhaspeln. Also besser klappt das, glaube ich.
Und würde auch unsere Headlines sprengen, wenn wir das alles immer ausschreiben. Bleibt wenig Platz für anderen Inhalt, sondern nur der reine Name.
So, aber lass uns dann trotzdem mal in die Inhalte einsteigen und fangen wir vielleicht einfach mal der Reihe nach an. So wie die Anhörungen am Mittwoch im Bundestag stattgefunden haben und den Aufschlag gemacht hat, die Anhörung zur Reform des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes plus Fragestellungen zur Bioenergie. Carsten, das hast du dir angeguckt. Worum geht's?
Genau, das war ein wahrer Marathon am Mittwoch und wir versuchen jetzt mal chronologisch etwas durchzujoggen. Also bei der Bioenergie, da geht es eben um die Verlängerung der Biogasförderung. Die noch amtierende Bundesregierung, die hatte bereits Anfang Dezember einen Entwurf für die Änderung des EEGs vorgelegt und schlägt vor, die Biogasförderung flexibler zu gestalten. Also ich nenne mal einfach ein paar Fakten. Was so geplant ist, die Zahlungen, die sollen sich an den Betriebsstunden orientieren und der Flexibilitätszuschlag soll von 65 auf 100 Euro pro kW steigen. Künftig soll dann die Förderung bereits im Jahr der Inbetriebnahme auf 10.000 Betriebsviertelstunden begrenzt werden, mit einer Reduzierung auf 8.000 bis zum 10. Jahr. Und im Gegenzug gibt es dann für 2025 und 2026 eine Erhöhung der Ausschreibungskapazität von 400 auf 826 MW. Hinzu kommen dann noch so Details wie, dass die Anlagen mit Wärmeversorgung bei den Ausschreibungen bevorzugt werden. Und dann haben wir ja noch den Punkt, dass bei negativen oder schwach positiven Strompreisen künftig die EEG-Vergütung entfällt. Mhm. Das ist so kurz gesagt die Facts.
Aus der Branche hat es ja nicht sehr, in der Branche hat es ja nicht sehr für sehr viel Begeisterung gesorgt, meine ich, mich zu erinnern. Denen geht der Flexbonus ja nicht weit genug. Die fordern ja mindestens 120 Euro pro kW installierter Leistung. Und meinen ja auch, dass es alles viel zu spät kommt überhaupt. Also auch die Ausschreibungsmengen. Ja, es ist schön, dass es erhöht wird, aber ich meine, wir berichten auch gefühlt seit Jahren darüber, aber zumindest faktisch seit Monaten, dass das viel zu spät ist für die Biogasanlagen, die einfach im Bestand sind und die hätten schon viel früher einfach eine Perspektive gebraucht. Jetzt wird halt massiv rückgebaut, auch natürlich für die Wärmewende dann kritisch. Also das ist das, was ich zumindest an Reaktionen und Stimmungen so wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob sich das mit deinem Eindruck deckt, Carsten.
Das ist richtig, genau. Also gerade Hauptstadtbüro Bioenergie hält also die Ausschreibungsleistung für viel zu gering, um den Rückbau der Biogasanlagen zu stoppen, so formulieren die das und fordern eben, wie ich schon erwähnt, vorübergehend auf 1.800 MW zu gehen, Flexbonus 120 Euro, du hast es angedeutet. Das sieht der BDEW auch ähnlich.
Ist ja ganz spannend, weil die Biogasanlagen, die liefern ja einerseits Wärme, da sollen sie eine Rolle spielen, andererseits eben auch Strom. Und das haben sie ja in der Vergangenheit oder bisher vor allem als Bandlieferung gemacht. Also sie laufen einfach durch, weil das für den Betrieb der Anlagen ja die wirtschaftlichste Variante ist. Und jetzt sollen ja eben genau diese Flexibilitätsanreize reinkommen. Deshalb eben eine zusätzliche Vergütung, die soll eigentlich ja den wirtschaftlichen Nachteil, wenn die Betreiber die Anlagen an- und abschalten, so wie es im Strommarkt ja eigentlich gebraucht wird. Und darüber reden wir ja ganz viel, über die Flexibilisierung des Strommarktes. Da soll es jetzt eben zusätzliche Anreize geben. Und es wird um die Höhe dann natürlich jetzt noch gerungen. Da wird noch die ein oder andere kurzfristige und schnelle Runde im Bundestag wahrscheinlich dazu gedreht. Anderes Thema in der Ausschusssitzung war ja die Kraft-Wärme-Kopplung. Gleiches Thema. Es geht um Strom und es geht um Wärme, um größere Anlagen dann in dem Fall. Da sind sich ja überraschenderweise Union, SPD und Grüne relativ einig. Alle wollen die Förderung, die Ende 2026 auslaufen würde, nach dem jetzigen Gesetzesstand wollen es verlängern. Aber gestritten wird über das Wie. Sowohl SPD und Grüne haben einen gemeinsamen Vorschlag vorgelegt, als auch die Union. Beide eigentlich, wenn man es, ja, wenn man von oben drauf guckt, mit der gleichen Zielsetzung. Die wollen eigentlich, dass die Förderung bis 2030 verlängert wird. Aber die Pfade sind sehr unterschiedlich und ja, da wird's kompliziert, weil da spielt EU-Recht eine Rolle. Auch ein sehr spannendes EU-Recht, weil man momentan gar nicht so genau weiß, was gilt. Also das ist auch durchaus noch heikel und das hat sich vermutlich ja so auch in der Ausschusssitzung abgebildet.
Ja, richtig. Das objektiv sieht es erstmal so aus, als wären die beiden Positionen sehr nah beieinander. 2030 bis dahin soll verlängert werden. Aber es gibt eben zwei Ansätze. Wir haben von der CDU-CSU einen Gesetzentwurf, der schlicht eine Verlängerung der Förderung vorsieht. Und die Bundesregierung, die nimmt einen etwas näher an dem bestehenden Gesetz liegenden Pfad und möchte die Realisierungsfrist für genehmigte oder bestellte Anlagen bis 2030 verlängern. Also wenn eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung vorliegt oder die Anlage schon fest bestellt ist. Hintergrund, du hast es angedeutet, ist EU-Recht. Da hatten wir ein Urteil des Gerichts der Europäischen Union pro KWKG-Förderung und die EU-Kommission geht aber beim EuGH dagegen in Berufung. Das heißt, sie möchte sich da sozusagen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, möchte da mitmischen und das Ganze auch genehmigen. Oder eben nicht genehmigen. BDEW-Chefin Kerstin André hat uns im Interview nochmal bestätigt, dass aus ihrer Sicht diese europarechtlichen Hürden entscheidend sind für die Investitionssicherheit dann der entsprechenden KWK-Anlagen. Und das sollte aus ihrer Sicht bei der Verlängerung unbedingt berücksichtigt werden, also plädiert er tendenziell eher für den vorliegenden Regierungsentwurf. Einigkeit gab es ansonsten darüber, dass wir da Handlungsbedarf haben. Ohne eine Verlängerung droht eben 2026 dort ein Abbruch. Und argumentiert wird natürlich auch mit dem Thema Wärmewende und Fernwärmeinfrastruktur in diesem Zusammenhang. da müssen wir eben schauen, ob was dann jetzt in der letzten Sitzungswoche im Bundestag passiert.
Ja, also spannendes Thema. Die EU-Kommission muss normalerweise über Beihilferecht große Förderprogramme absegnen, die genehmigen. Die deutsche Bundesregierung hat aber dagegen geklagt oder beziehungsweise hat ein Verfahren angestrebt und das Gericht der Europäischen Union hat eben gesagt, die KWK-Förderung ist keine staatliche Beihilfe, weil die über eine Umlage auf die Stromverbraucherinnen und Verbraucher umgelegt wird. Das wird über die Netzbetreiber abgewickelt und da wäre der Staat gar kein wesentlicher Akteur. Die EU-Kommission sieht das anders und geht eben jetzt in ein erweitertes Verfahren vor dem EuGH und das ist eben das große Risiko. Deshalb wollen SPD und Grüne eigentlich also nur so ein bisschen unauffällig im bestehenden Gesetz die Stellhebel ein bisschen verändern und hoffen, dass das in Brüssel keiner merkt eigentlich, könnte man sagen.
Ein paar Schrauben ändern.
Genau, die Union sagt einfach, wir verlängern das bis 2030. Das würde wahrscheinlich dann irgendwie noch mehr auffallen. Man weiß es also nicht so richtig. Es besteht ein Rechtsrisiko. Und ich fand ein Zitat, das du aufgegriffen hast dazu, ganz, ganz nett und ganz passend vom VKU-Vize Geschäftsführer Kai Lobo, der gesagt hat, naja, wir nehmen lieber den Spatz in der Hand, also sozusagen die beiläufige Verlängerung, so wie es SPD und Grüne vorhaben, als die Taube auf dem Dach, wäre vielleicht ein bisschen der größere Wurf. Das, was die Union vorschlägt, hat aber halt das größere Rechtsrisiko.
Genau.
Also spannend. Gut, dann gucken wir mal. Die Ausschusssitzungen liefen ja teilweise quasi eine
stundenlang,
das sowieso. Und die Expertinnen und Experten, die da gehört werden, die gaben sich dann die Klinke in die Hand. Anderes Thema ist eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes. Da gab es noch von der Ampel einen Vorschlag mit mehreren hundert Seiten, der wirklich viele Änderungen vorgesehen hat. Das ist jetzt vom Tisch. Jetzt wird quasi auf Kompromissbasis auch zum Vorab gestimmt, zumindest ein bisschen mit der Union versucht, noch so eine Mini-ENWG-Novelle durchzubringen. Wenn wir in der Vergangenheit darüber gesprochen haben, dann haben wir immer über die dringende Notwendigkeit gesprochen, dass es eine Regelung gibt, diese PV-Spitzen, also vor allem dann in den sonnenreichen Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, an Feiertagen, an Wochenenden, wenn richtig schön die Sonne ballert und wir uns alle drüber freuen, aber gleichzeitig wenig Stromverbrauch ist, dass diese PV-Spitzen den Markt nicht allzu sehr umkrempeln und umwerfen, dass die Strompreise wegen Überangebot tief ins Minus gehen. Da soll es Neuerungen geben, unter anderem eben, Carsten hat das auch gerade schon bei der Bioenergie angesprochen, bei negativen Strompreisen soll die Förderung komplett wegfallen. Die Anlagen sollen mehr Marktverantwortung kriegen, beziehungsweise soll vor allem da, wo das heute eigentlich schon geregelt ist, sollen auch gewisse Kontrollinstanzen installiert werden und auch kleinere Anlagen sollen sich stärker am Markt beteiligen. Und das war überraschenderweise erstmal alles total unkritisch und im Ausschuss tauchte dann plötzlich ein anderes Thema auf, bei dem es um den Netzausbau geht, wo sich doch eine überraschende Uneinigkeit zwischen den Übertragungsnetzbetreibern gezeigt hat. Lisa, du hast das verfolgt. Wer streitet sich da und warum?
Ja, streiten wäre vielleicht zu viel gesagt. Wir wollen ja die Pferde nicht scheu machen. Aber es gab auf jeden Fall eine Diskrepanz zwischen TenneT und 50 Hertz, die ja nach dem Bundesbedarfsplan tatsächlich auch bei einem der fünf geplanten HGÜ-Leitungen zusammenarbeiten und gemeinsam eine dieser Hochspannungsleitungen realisieren wollen. Und es gab darüber Uneinigkeit, wie man eigentlich Netzkosten senkt. Also darüber sind sich alle nach wie vor einig, egal ob politisch oder eben bei den Übertragungsnetzbetreibern. Die Netzkosten müssen runter, gar keine Frage. 50 Hertz-Chef Stefan Kapferer ist der Meinung, es sind sehr unsichere Zeiten, sowohl was nach wie vor den Strompreiszonensplit angeht. Hier wird ja demnächst auch eine Entscheidung auf EU-Ebene erwartet, als auch was überhaupt die Stromverbrauchsprognosen angeht. Also er und auch so mancher Politiker sind sich nicht sicher, ob das so tatsächlich kommen wird. Also ja, wir werden einen erhöhten Stromverbrauch haben, daran besteht kein Zweifel, aber ob die Prognosen so stimmen, ist die andere Frage, ob das nicht doch weniger wird als erwartet, auch wenn es grundsätzlich einen Anstieg geben wird. Und drum ist er eben der Meinung, war der Meinung im Ausschuss und hat dafür plädiert, dass es wenig Sinn macht, dieses Gesetz jetzt quasi im Hauruck-Verfahren zu verabschieden, wo eben diese 5 HGÜ-Leitungen oder 5 HGÜ-Vorhaben inkludiert sind. Und damit sind die ja in Stein gemeißelt, sondern eher in Ruhe mit der neuen Bundesregierung mal zu schauen, was braucht man wirklich, vereinfacht gesagt. Tennet, die Vertreterin von Tennet, die eben in dem Ausschuss angehört wurde, sah das etwas anders. Für sie ist es so, oder Tennet hat über 150 Millionen, waren es glaube ich, an Kapazität und Ressourcen gebündelt, um eben einen Plan zu erstellen, wie der Übertragungsnetzausbau aussehen soll. Und wenn dieses Gesetz jetzt nicht kommt, vor allem auch mit Blick darauf, dass auch die EU-Notfallverordnung ausläuft. Ich sag gleich dazu, was die besagt. Und diese EU-Notfallverordnung läuft im Juni, Ende Juni 2025 aus. So, und wenn bis dahin nicht begonnen wird mit diesen Vorhaben, an denen Tennet ja jetzt schon aktiv auch gearbeitet hat und wie gesagt über 150 Millionen Euro an Ressourcen gebunden hat, ja, dann ist das alles blöd gesagt für die Tonne gewesen. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen, da besteht einfach eine Diskrepanz. Und ja, eine Sache noch dazu, es geht natürlich auch darum, also Tennet gibt natürlich auch zu, ja, der einzige Vorteil wäre, wenn wir es noch nicht damit anfangen, nochmal zu überlegen, wird es halt ein Erdkabel oder wird es eine Freileitung, weil wenn mal begonnen ist damit, das ist zumindest was Tennets Verantwortungsbereich betrifft, das sind Erdkabelvorhaben, und dann ist es, wenn man damit begonnen hat, können wir nicht mehr technologisch umswitchen. Das hat die Vertreterin von Tennet natürlich zu bedenken gegeben, aber alles andere ist aus ihrer Sicht, wäre es wichtig anzufangen, sonst waren die Pläne und die ganze Arbeit für die Tonne. Und ist natürlich dann auch die Frage, ist das denn wirtschaftlich, sowohl volkswirtschaftlich als auch betriebswirtschaftlich?
Okay, das ist ja hochspannend, was du ausführst, weil da sind gleich mehrere Punkte drin, über die wir jetzt eigentlich in Länge unserer normalen Podcast-Folge diskutieren können. Aber einmal diese Frage des Erdkabelvorrangs. Da gab es ja in der laufenden Legislaturperiode tatsächlich auch im Hintergrund Gespräche. Kann man den vielleicht wieder abschaffen zugunsten von Freileitungen? Der Erdkabelvorrang wurde eigentlich mal eingeführt, um Akzeptanz zu schaffen, um dort, wo es Bürgerproteste gab, dafür zu sorgen, dass die vielleicht abnehmen, geringer werden, schwächer werden, wenn man eine Erdkabel baut, statt eine große Freileitung, die sehr sichtbar ist. Allerdings auch Erdkabel sind sehr sichtbar und vor allem die sind teurer und haben dann eben über das ganze Bundesgebiet eher die Akzeptanz gesenkt, weil es wirklich den Stromnetzausbau teurer macht, weil viele Milliarden zusätzlich an Kosten entstehen. Und da ist ja im Prinzip, bei dem, was du ausgeführt hast, schwingt jetzt so die Hoffnung mit, die nächste Bundesregierung startet nochmal eine Initiative, um diesen Erdkabelvorhang einfach ein Stück zurückzunehmen und doch auf vielen Trassenkilometern dann doch Freileitungen zu ermöglichen. Dann hast du die EU-Notfallverordnung ja angesprochen. Du hast gesagt, du führst es nochmal aus, wir können es ja zusammen machen. Im Kern sieht die eigentlich vor allem Erleichterung bei den Genehmigungsverfahren vor. Auf unterschiedlichen Stufen, kürzere, beschleunigte Genehmigungs- und Umweltprüfungsverfahren, dann auch, dass der Leitungsbau im übergeordneten öffentlichen Interesse steht und dass er bei den Genehmigungsverfahren auch einen Vorrang gegenüber Natur- und Landschaftsschutz geht. Und dazu kommt auch noch so eine Genehmigungsfiktion. Das heißt, es werden Fristen vorgesehen, in denen eine Genehmigung erteilt werden muss. Und wenn die Behörden das einfach nicht schaffen, dann gilt das Projekt als genehmigt und die Projektplaner können einfach loslegen. Also ein paar tatsächlich ja, sichtbare, spürbare Erleichterung. Und dann, ja, spannend eben diese Frage, diesen Punkt, den der Kapferer reingebracht hat, gilt die aktuelle Strompreisprognose eigentlich noch? Da muss man ja sagen, na, es gibt ja nicht nur eine, es gibt viele unterschiedliche, aber es wurde jetzt doch in letzter Zeit eher davon ausgegangen, dass sich die Stromnachfrage in Deutschland eher verdoppelt, was unter anderem an der Zunahme der Elektromobilität liegen sollte, an der Elektrifizierung des Wärmesektors, also Wärmepumpen statt Gasheizung. Und klar, die Industrie spielt natürlich auch eine Rolle. Da ist das Wachstum nicht so, wie man sich das in Deutschland wünschen würde, und folglich eben auch die Stromnachfrage. Und das ist ja tatsächlich spannend, weil da eigentlich ja in dieser Ausschusssitzung auch eine Diskussion letztendlich im Hintergrund entstanden ist, schaffen wir überhaupt unsere Energiewendeziele? Und da sagen mehrere offensichtlich jetzt gerade eher nein. Also viele Punkte, die super, super spannend sind, die man noch länger ausführen könnte. Aber ich glaube, das wollen wir mit Blick auf die Uhr heute nicht alles noch ausführen.
Ich fand es trotzdem auch nochmal vielleicht bemerkenswert, dass auch, ich war dann gestern noch bei einer Abendveranstaltung, wo unter anderem eben auch Herr Heilmann von der CDU war. Er ist ja auch Vorsitzender der Klimaunion. Und er hat schon Herrn Kapferer relativ direkt auch beigepflichtet. Also wie du sagst, man ist sich bei der Strompreisprognose nicht sicher. Auch Herr Heilmann hat das nochmal bekräftigt und hat schon auch zwischen den Zeilen eigentlich zu verstehen gegeben, dass man hier schon noch mal gucken muss, ob das Ganze nicht doch sehr überdimensioniert ist, was der Bundesbedarfsplan da vorsieht, um eben letzten Endes dem Ziel der die Netzkosten einzusparen, näher zu kommen. Weil letzten Endes referiert das ja auch wiederum auf die Energiewendeziele, weil wenn wir keine Akzeptanz in der Bevölkerung haben, weil alles Milliarden kostet, und volkswirtschaftlich einfach zur Belastung wird, ist natürlich auch die Frage, wie viel Akzeptanz für Energiewende haben wir dann noch und wie kommt sie dann weiter voran? Aber ja, um das Ganze abzuschließen, also auch aus der Politik oder ja einem möglichen künftigen Koalitionspartner gab es da und wie gesagt, der geht schon eher mit Herrn Kapferer mit.
Gehen wir im Mittwoch weiter. Das war tatsächlich eben auch ein echt langer Tag im Bundestag und gucken tatsächlich auf das Gesetz mit den ganz vielen Buchstaben, auf die Anpassung des Treibhausgasemissionshandelsgesetz, Carsten. Das hast du wiederum auch verfolgt und da auch mal vielleicht erstmal zur Einordnung, worum geht's da eigentlich und worum wird da gestritten?
Es geht im Detail um die Überführung des nationalen Emissionshandels, der in Deutschland ja seit 2021 für die Sektoren Wärme und Verkehr existiert, in den europäischen Emissionshandel, in den ETS2. Die Expertinnen und Experten im Ausschuss fordern eigentlich unisono eine Verabschiedung. Jedoch, das war auch Tenor, mit einer Verlängerung der Festpreisphase im nationalen Emissionshandel. Also da muss ich jetzt ein bisschen erläutern. Wir haben ja bisher die Situation, dass mit einem Festpreis gearbeitet wird, beim CO2-Preis, der bis 2025 jährlich erhöht wurde, also liegt jetzt bei 55 Euro pro Tonne CO2. Der eigentliche Handel beginnt dann 2026 mit einem Preiskorridor 55 bis 65 Euro. Und danach soll der Preis im neuen regulären ETS2 frei am Markt sich bilden. Vor allen Dingen der BDW, auch andere kritisieren hier, dass wir nun für genau ein Jahr eine Handelsphase im nationalen Emissionshandel einrichten müssen. Also für das Jahr 2026, bevor wir dann 2027 mit dem ETS2 starten. Das verursacht natürlich Kosten, Aufwand. Und es müsste eine zusätzliche temporäre Handelsinfrastruktur aufgebaut werden. Da sagen natürlich alle, was im Wahnsinn. Also lass uns das lieber einfach dieses eine Jahr verlängern, irgendwo festlegen in diesem Preiskorridor und fertig. Dann ging es noch um einen weiteren Knackpunkt. Das ist der nationale Opt-in in der Abfallverbrennung. Im EU-Emissionshandel, das führe ich jetzt mal nicht weiter aus, es ist nicht so unser Kernthema, aber vielleicht ganz kurz, VKU, CDU und andere sagen, das wollen wir nicht unbedingt, das wäre ein nationaler Alleingang. Die Grünen wollen die Müllverbrennung aber dabei haben. Also da wird noch gerungen an der Stelle. Einig waren sich eigentlich alle, dass die EU-rechtlichen Vorgaben nun umgesetzt werden müssen. Auch weil diese TEHG-Novelle Voraussetzung ist für den CO2-Grenzausgleich CBAM, der ja gleiche Emissionspreise für EU-Produkte und Importe sicherstellen sollen. Also da wies dann auch der BDI nochmal ausdrücklich darauf hin, dass wir das jetzt nun brauchen.
Mhm. Ja, Hintergrund sind ja eben diese EU-Vorgaben für Strom- und Industrieanlagen. Gibt's den europäischen Emissionshandel ja schon länger. Da zeigt er auch seine Wirkung, weil tatsächlich sehen wir ja auch in Deutschland, dass gerade in diesen beiden Bereichen die CO2-Emissionen runtergehen. Und jetzt eben bei diesem nationalen Treibhausgasemissionshandelsgesetz geht's ja um die Sektoren Wärme und Verkehr und die CO2-Bepreisung dort. Da war Deutschland tatsächlich einer der Vorreiter und haben schon vor, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Jahren eine nationale Gesetzgebung eingeführt. Ich glaube, das ging preislich mal 2021 mit 25 Euro pro Tonne CO2 los, ist dann gestiegen. Während der Energiepreiskrise gab es dann mal eine kurze Pause. Aber du hast es gesagt, wir sind ja jetzt schon bei 50 Euro pro Tonne. Und die EU-Kommission sieht ab 26 eben diese Preisspanne 55 bis 65 Euro pro Tonne vor. Also tatsächlich, ich kann dem schon folgen, dass man sagt, das ist irgendwie jetzt ein Stück weit unsinnig und unnötig, wenn man jetzt für ein Jahr mit erwartbar überschaubarer Preiswirkung da jetzt nochmal ein eigenes nationales Handelssystem als Übergangslösung irgendwie einbaut. Man darf natürlich auch nicht vergessen, da wird jetzt gerade im Rahmen des Wahlkampfs darüber diskutiert und jetzt hier natürlich die Tür zu öffnen, dass der CO2-Preis nochmal steigt und es gegebenenfalls dann auch Schlagzeilen dazu nochmal gibt. Klingt doch durchaus ein Stück weit danach, dass man dann tatsächlich diese Festpreisphase, also wahrscheinlich den 55 Euro pro Tonne oder vielleicht nochmal ein kleines Schnäpschen drauf, dann irgendwie festschreibt für die Übergangsphase und dass man dann tatsächlich eben erst in das europäische Handelssystem dann ab 26 und danach dann startet.
Genau, Wahlkampf wäre das Stichwort auch für noch ein weiteres Thema, was wir vielleicht kurz noch anreißen, was auch in der Ausschusssitzung behandelt wurde. Da ging es um den Windenergieausbau, Beschleunigung und ja im Prinzip um die sogenannte Lex Sauerland.
Schöner Begriff.
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, wenn man so will. Das Wirtschaftsministerium hatte ja einen Gesetzentwurf erarbeitet, der Politik vor Ort mehr Einfluss auf die Steuerung des Windanlagenbaus geben sollte. Zwischendurch kam da der Verdacht auf, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck würde da im Wahlkampf ausgerechnet Friedrich Merz einen Gefallen tun wollen. Schwarz-Grün lässt grüßen. Hintergrund im Hochsauerlandkreis, also im Wahlkreis und Heimat von Merz, gab es nämlich ein Problem mit Windkraftanlagen, die außerhalb der ausgewiesenen Gebiete gebaut wurden und auch zu nah an die Dörfer rückten und so weiter. Und Merz findet ja Windkraftanlagen bekanntermaßen ohnehin hässlich. Naja, in Wahrheit war es aber die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, die um eine Regelung gebeten hatte für ein mögliches Windkraftmoratorium für Projekte außerhalb dieser ausgewiesenen und geplanten Gebiete. Und das ist auch eine Reaktion auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster. Das Gericht hat entschieden, dass die Aussetzungsregelung rechtswidrig sei und die Kommunen befürchten nun Wildwuchs und möchten gern stärker steuern. Da hat die CDU-CSU jetzt nochmal einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht mit einer sehr klaren, weitgehenden Flächensteuerung. Die Frage ist eben, nationale Regelung, wird das benötigt, ja oder nein? Der erneuerbaren WEE beispielsweise hält das nicht für erforderlich, ist klar. Er argumentiert, das Land NRW könne auch so weiter handeln und der Verband sieht die Gefahr, dass der Windkraftzubau im gesamten Bundesgebiet negativ beeinflusst werden könnte. Auf der anderen Seite steht beispielsweise der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der den Gesetzentwurf für zwingend erforderlich hält, angesichts zahlreicher Anträge für Windenergieprojekte außerhalb der vorgesehenen Flächen, vor allen Dingen in Flächenländern wie NRW. Also auch nochmal ein spannendes Thema. Ich wage mal die Prognose, dass der Unionsgesetzentwurf jetzt nicht durchgeht. Was ansonsten jetzt davon in den Bundestag geht und es dort schafft, das muss man mal abwarten. Da wird jetzt eben auf Fraktionsebene verhandelt. Und das Problem, was wir da vielleicht an dieser Stelle noch haben, das ist, dass die Fachpolitiker der Parteien ja jetzt auch die fachfremden Kolleginnen und Kollegen überzeugen müssen von der Notwendigkeit der Gesetze. Mitten im Wahlkampf ist das sicherlich auch nicht ganz einfach. Die werden auch denken, wieso sollen wir dann der Restampel jetzt hier noch einen Gefallen tun, irgendwas durchwinken. Also es muss alles erklärt werden. Darauf wies besagter Thomas Hallmann auch noch hin in der Ausschusssitzung. Das ist sicherlich dann auch ein Mittel, nochmal hier nachzuverhandeln. Und das wird spannend.
Ja, man merkt ja vielleicht schon so ein bisschen an der Komplexität der Themen, die wir ja heute erörtert haben, dass das tatsächlich wirklich, ja, es sind natürlich Minimalkompromisse, die jetzt irgendwie noch durchgegangen sind von der Vielzahl der möglichen Gesetzgebungen, die jetzt noch auf der Energieagenda eigentlich der Ampel standen. Sind das jetzt diese Sachen, wo man irgendwie versucht, noch eine Einigkeit zwischen Union, SPD und Grünen eben dann doch zu erzielen? Eigentlich kann man sagen, diese Themen, die jetzt hier erörtert worden sind, auch wenn es in Kleinigkeiten die Positionen da noch auseinandergehen, so in der grundsätzlichen Richtung sind sich die drei Fraktionen einig, dass man das noch über die Bühne bringen will. Aber Fragezeichen kann man trotzdem dahinter setzen, ob das tatsächlich noch stattfindet.
Ja, also auch ich habe Herrn Hallmann ja gestern Abend erlebt und auch mein Eindruck deckt sich mit dem, was Carsten gesagt hat. Also er hat schon nochmal durchklingen lassen, dass prinzipiell die Union diesen Gesetzesvorhaben, die jetzt auch in den Ausschüssen waren, zustimmen will. Allerdings verwies er nochmal drauf, ist natürlich, ja, wie Carsten auch schon erklärt hat, ist natürlich auch Taktik. Er verwies aber schon nochmal drauf, dass dafür auch Kompromissbereitschaft der noch vorhandenen Regierung vorhanden sein muss und dass diese vor allem operativ handlungsfähig ist, woran es ja immer wieder bei der Ampel auch gehapert hat, Dinge daran gescheitert sind, zerbrochen sind. Ja, wie gesagt, es wurde Kompromissbereitschaft signalisiert, das eben in der verbleibenden Sitzungswoche hinzubekommen, aber eben nicht zu jedem Preis. Ja, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Die Branche wäre zumindest beim ENWG und ich glaube auch bei den restlichen Gesetzen, glaube ich, unendlich froh darüber. Also auch wenn das ja jetzt nur im Vergleich zu dem, was mal ursprünglich die ENWG-Novelle vorgesehen hat, nur noch ein Schnipselchen davon ist. Aber es wäre halt schon extrem wichtig, dass zumindest das noch kommt. Und darauf hat die Branche gestern Abend auch nochmal gedrängt und verwiesen. Also eigentlich sind alle bemüht. Jetzt werden wir sehen, ob den Worten noch Taten folgen.
Also allein schon in Berlin eine pickepacke volle Woche. Auf den letzten Metern der aktuellen Legislaturperiode. Wer von dem Berliner Regierungsstopp nicht betroffen ist, das ist die Bundesnetzagentur und auch die hat uns diese Woche ganz schön auf Trab gehalten, kann man sagen. Die hat nämlich am Donnerstag ein großes Paket an Dokumenten vorgelegt zu den künftigen Eckpunkten der Netzregulierung. Früher gab es da mehr gesetzgeberischen Einfluss drauf, dann gab es ein Urteil des Europäischen Gerichts, der besagt, die Regulierung muss künftig von einer zuständigen Behörde weitestgehend frei von direktem politischen Einfluss agieren, handeln dürfen, über Festlegungen selber entscheiden dürfen. Und da ist die Bundesnetzagentur momentan dran und erarbeitet einen komplett neuen Rahmen für die Netzregulierung, also für die Festlegung der Netzentgelte bei den Netzbetreibern. Und wir hatten die Gelegenheit, vorab mit der Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur genau über dieses Thema zu sprechen. Sie hat uns skizziert, was die Bundesnetzagentur vorhat. Über allem stehen eigentlich drei Ziele. Einerseits sieht die Bundesnetzagentur für sich den Auftrag, auf jeden Fall die Energiewende voranzutreiben und zu ermöglichen. Dafür ist Netzausbau erforderlich. Der soll aber nicht übermäßig viel kosten, wobei klar ist, es werden hohe Milliardenbeträge in den Netzausbau investiert in den nächsten Jahren. Damit steigen ohnehin die Netzentgelte. Die Bundesnetzagentur versucht das aber eben so kostenverträglich wie möglich zu gestalten. Dann möchte sie die Digitalisierung vorantreiben. Das war in den vergangenen Jahren immer ein deutlicher Kritikpunkt. Es wird zu sehr der reine Ausbau der Netze gefördert, also Investitionen in Kupfer statt in Intelligenz. Auch da will die Bundesnetzagentur zu einem anderen Regime kommen. Und über allem soll auch noch stehen, dass es insgesamt einfacher wird. Also das Ganze mündet dann in verschiedene Verordnungen, unter anderem in die Anreizregulierungsverordnung. Die Buchstaben habe ich nicht gezählt, aber es dürften auch in dem Fall relativ viel sein. Und es ist auch echt ein kompliziertes Machwerk. Da wird es auch noch viel Streitereien und Streitpunkte geben. Vielleicht ganz kurz mal so skizziert. Die Bundesnetzagentur setzt in Regulierungsperioden immer fest, welche Einnahmen dürfen Netzbetreiber haben. Das basiert auf der Erfassung verschiedener Kostenbestandteile. Mir hat vor kurzem ein Netzbetreiber erzählt, er ist alleine 2,5 Jahre damit beschäftigt, alle Datenabfragen zu einer Regulierungsperiode zu erarbeiten. Bisher sind diese Regulierungsperioden 5 Jahre lang. Künftig sollen sie dann nur noch 3 Jahre sein. Das wird aber noch ein bisschen dauern, weil auch die Bundesnetzagentur da sieht, das wird eine große Umstellung. Deshalb soll es ja noch mal eine Übergangsperiode geben. Dann reden wir eigentlich erst über Mitte der 2030er Jahre, dass diese Perioden verkürzt werden. Aber die Bundesnetzagentur will künftig, um eben diesen Effizienzgedanken hochzuhalten und auch die Verbraucherseite mitzunehmen, künftig bei vielen Kostenpunkten ein bisschen genauer hingucken. Heute gibt es einen Katalog an Kostenbestandteilen der Netzbetreiber, die von dem sogenannten Effizienzvergleich ausgenommen sind. Also da guckt man nicht auf die anderen Netzbetreiber und sagt, Mensch, da sind aber doch einige, die sind in dem Bereich effizienter unterwegs als du. Du musst hier ein bisschen zulegen. Da gibt es quasi einen Katalog an Kostenbestandteilen, die genau davon ausgenommen sind. Den will die Bundesnetzagentur deutlich einschrumpfen. Und da wird es sicherlich noch intensive Gespräche auch mit der Branche geben. Da sind natürlich immer 2 Seiten am Tisch. Einerseits Verbraucherinnen und Verbraucher, die vertreten werden durch Organisationen, die darauf Wert legen, dass natürlich die Netzkosten nicht so stark ansteigen. Andererseits eben die Netzbetreiber, die sagen, naja, wenn wir Energiewende ermöglichen sollen, dann müssen wir auch die Chance haben, Investitionen zu tätigen. Dann müssen wir auch auf das, was wir machen, auch eine ordentliche Rendite erzielen können. Sonst kriegen wir auch da gar kein Geld dafür. Dann können wir keine internationalen Investoren dafür anlocken. Und das ist durchaus noch ein spannendes Feld, da wird es noch Diskussionen geben. Das Interview ist bei uns nachzulesen auf energet-messenger.de. Wir haben am Folgetag natürlich dann auch diese Papiere analysiert. Auch da in Summe kommen da wieder, sind mehr als 200 Seiten, glaube ich. Also da steckt viel dran und ich kann auch sagen, es ist echt komplex. Wir sind ja heute quasi hier versammelt als Berliner Redaktion. Ich glaube, können wir uns in manchen Punkten auch mal glücklich schätzen, dass Bonn und die Bundesnetzagentur näher an unseren Essener Kollegen dran ist, dass die sich eigentlich intensiver mit den Regulierungsthemen rumschlagen dürfen. Ich war bei dem Interview mit Frau Haller eben dabei. Und ja, es gibt natürlich viele Leute im Netzbereich, die sich mit solchen Fragen, mit den Regulierungsthemen intensiv auseinandersetzen. Wer das aber nicht tut, der kriegt ganz in rote Ohren, glaube ich, wenn er diese Themen hört oder auch liest, die bei diesem Thema dann erörtert werden. Echt super komplex, macht aber auch Spaß, sich da ein bisschen reinzuarbeiten, weil es sind halt echt ganz maßgebliche Weichenstellungen für die Energiewende, für den Netzausbau. Wie gesagt, nachzulesen die Details bei uns auf energate-messenger.de. Klar, wir halten natürlich auch über die Geschehnisse in Österreich und in der Schweiz regelmäßig am Laufen. Einfach hinten .at oder .ch und dann kommt man auch zu den dortigen News. Carsten, Lisa, vielen Dank für eure Mitwirkung heute.
Gerne.
Es war eine harte Woche, würde ich auch sagen. Ich hatte zwischendurch noch was zu feiern. Ich war gestern in Essen und wurde überrascht von meinen Kollegen. Ich hatte gestern mein 20-jähriges Dienstjubiläum und wusste nicht mal was davon. Aber also es gab auch was zu feiern an dieser intensiven Woche. Und ich glaube, heute sollten wir mal versuchen, alle ein bisschen früher in den Feierabend zu kommen, früher ins Wochenende zu gehen, damit wir dann in der nächsten Woche wieder fit und munter sind und mit neuen Themen wieder loslegen können.
So ist es.
Bis dahin, alles Gute.
Bis
zum nächsten
Wochenende.
Ja, danke. Ciao.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.